Herzlich willkommen zum Manager Magazin Podcast. Mein Name ist Sandrina Lorenz. Was glauben Sie, welche Eigenschaften helfen beim Investieren? Analytisches Denken, fundiertes Wissen in einer Branche, ein profundes Verständnis von Wirtschaftlichkeit und wirtschaftlichen Zusammenhängen? Sicher, das alles kann helfen. Doch Sie können auch dann erfolgreich investieren, wenn Sie diese Eigenschaften nicht teilen. Oder umgekehrt, obwohl Sie ein erfolgreicher Manager oder eine erfolgreiche Managerin sind, verschätzen Sie sich am Aktienmarkt. In unserer heutigen Folge ergründe ich mit meinem Kollegen Marc Böschen, was gute Investoren auszeichnet und welche Denkfallen lauern.
Männer neigen noch mehr dazu als Frauen, zeigen Studien, so eine Selbstüberschätzung zu haben, sich selbst viel zu genial zu finden. Ergebnis? Durch diese ganzen Gebühren und das Kaufen und Verkaufen zu den falschen Zeitpunkten verdienen die im Schnitt 7 Prozentpunkte weniger, als wenn sie einfach nur den weltweiten Aktienmarkt gekauft hätten.
Welche Spielregeln beim Investieren gelten? Warum erfolgreiche Geldanlage auch eine Charakterfrage ist? Und welche beruflichen Anforderungen an Firmenlenker Ihnen an der Börse im Weg stehen, erfahren Sie jetzt. Hallo Marc.
Hallo Sandrina.
Marc, ich frage mich, ob es bestimmte Charaktereigenschaften oder Berufe gibt, die einen zu einer besseren Investorin oder einem besseren Investor machen. Also zum Beispiel Manager. Die müssen ja Zusammenhänge schnell erfassen können. Die denken analytisch und die kennen sich meistens auch in einer Branche besonders gut aus. Sind sie aber deshalb auch gleich die besseren Anleger oder ist das eine zu steile These?
Die bringen ja wirklich eine Menge mit, was man auf jeden Fall braucht, um erfolgreich zu investieren. Also die können Bilanzen lesen, verstehen was von dem Geschäft, verstehen vielleicht auch, wie Unternehmen funktionieren. Und die sind ja oft auch wirklich mit die Besten auf ihrem Gebiet als erfolgreiche Unternehmensgründer oder Führungskräfte in großen, tollen Firmen. Ja, aber es ist ein bisschen so wie mit Usain Bolt, dem schnellsten Mann der Welt. Das ist auch eine gute Voraussetzung für den modernen Fußball, wenn du sehr schnell bist. Aber wir wissen mittlerweile, Usain Bolt ist nicht der beste Fußballspieler. Er hat es versucht, es war eher ein Flop. Und das ist doch auch immer wieder was, was Leute sagen, die mit Unternehmern zu tun haben, die versuchen, ihr Geld selbst zu verwalten. Manche machen es brillant, aber viele haben eben doch auch große Schwierigkeiten und Niederlagen, die sie einstecken müssen, weil sie eben dann doch nicht diese umfassende Ausbildung haben für Investments oder vielleicht auch nicht die Neigung. Manche sagen es auch eine Charakterfrage, so ein Anlageerfolg, so eine These von Warren Buffett. Man darf halt nicht gierig sein, nicht ängstlich, auch nicht überheblich. Ne? Also gibt's einiges, was man beachten muss. Und es gibt eben ganz andere Spielregeln beim Fußball als beim Sprinten. Gibt's andere Spielregeln und es gibt auch andere Spielregeln beim Investieren als beim Führen der meisten Unternehmen.
Du sagst, ein Unternehmen wirtschaftlich erfolgreich zu führen, ist eben doch etwas anderes, als dann wirtschaftlich erfolgreich zu investieren. Da gelten andere Regeln. Welche sind das?
Unternehmer sind ja oft dann besonders erfolgreich, wenn sie eine Sache besonders gut können. Also nehmen wir mal jemanden, der die beste Design-Software für Architekten entwickelt, so wie das deutsche Unternehmen Nemetschek. Die sind Experten dabei und führend bei diesem Produkt, ja, und bei dieser Art von Produkten. Und es gibt noch mehr Erfolgsfirmen, die so sind, die bei ihrem Produkt in ihrer Nische riesig sind, den Markt beherrschen und kaum angreifbar sind, weil sie das meiste Wissen haben, die meiste Erfahrung, auch das Vertrauen der Kunden. Am Finanzmarkt ist es jetzt aber ja anders. Also hier investieren Millionen von Menschen, darunter eben Hedgefondsmanager, Händler von Investmentbanken, die vielleicht auch Informationen von Kollegen bekommen. Also viele sehr kluge Leute mit sehr, sehr viel Wissen. Und jeder, der investiert, auch jeder Unternehmer, sollte sich fragen, was ist mein Vorteil gegenüber all diesen Leuten? Was ist meine Nische? Wie kann ich die alle schlagen? Also ich muss ja irgendeinen Grund haben, warum ich jetzt erwarte, dass ich 20% im Jahr mit Aktien machen kann, wenn die meisten anderen Menschen 7 oder 8% machen. Irgendwie, wenn ich dann überzeugt bin, ich bin genial und ich habe recht, dann ist es vielleicht so.
Vor allem, weil Fondsmanager das ja hauptberuflich machen und wenn die schon nicht an solche Zahlen herankommen.
Genau.
Wie soll ich das als hauptberuflicher Unternehmer nebenher noch schaffen? Gut, klar, du hast recht, als Unternehmer bin ich in einer bestimmten Sache, in einer Branche, in einem Bereich besonders gut. Aber das ist ja trotzdem jetzt kein Grund, das Geld auf dem Konto liegen zu lassen, anstatt Aktien zu kaufen, oder?
Absolut, also darauf wollte ich gar nicht hinaus. Also das wäre die ganz falsche Konsequenz. Ne? Also das Schöne ist ja, für gutes Investieren musst du gar nicht viel wissen, eigentlich auch nicht viel tun. Du kannst ja heutzutage diese 7-8% mit Aktien, die die seit 120 Jahren jährlich bringen, weltweit oder in den USA zum Beispiel, in Europa, die kannst du ganz leicht verdienen. Du kaufst einen Indexfonds auf den MSCI World, hast dann 1600 Unternehmen drin, kannst noch einen Indexfonds auf Wachstumsmärkte vielleicht dazu packen und dann hast du halt die Aktienmarktrendite, ne? Und dafür muss man nicht genial sein. Man muss es einfach machen und darf dann nicht vom Kurs abweichen, dann hat das eine überwältigende Chance, eben gut zu funktionieren. Mhm. Und das ist doch auch schon sehr schön. Dann hast du halt die 7-8% oder wenn es jetzt schlechte 10 Jahre sind, vielleicht auch 5%, die der Aktienmarkt bringt. Gut, für 10 Jahre, ehrlich gesagt, könnte es natürlich auch mal weniger als 5%, aber für 20 Jahre wirst du die 5% schon haben. Davon kann man nach allen Daten, die wir so seit 1900 haben, wirklich ausgehen.
Gibt es bestimmte Fehler, für die vor allem Manager oder Unternehmer anfällig sind? Zum Beispiel, weil sie es gewohnt sind, im Job strategische, zukunftsweisende Entscheidungen zu treffen? Also prädestiniert sie das für bestimmte Fehler? Macht sie das besonders anfällig?
Da gibt es schon gewisse Anfälligkeiten. Also so ein Unternehmer muss ja eine gewisse irrationale Zuversicht haben, nicht? Wenn man weiß, wie viele junge Unternehmen scheitern, wenn du ein Unternehmen gründest, musst du daran glauben, dass du zu den wenigen gehörst, die es schaffen, ne? Also wenn du ein Unternehmen gründest, musst du glauben, du bist einer der wenigen, die es schaffst, trotz der vielen, 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 die pleite gehen. Vielleicht auch bei vielen Managern, ich bringe mein Projekt zu Ende, auch wenn viele andere Projekte scheitern. So eine Selbstüberschätzung ist am Finanzmarkt aber eben gar nicht gut. Männer neigen noch mehr dazu, als Frauen zeigen Studien, so eine Selbstüberschätzung zu haben, sich selbst viel zu genial zu finden. Und das führt dann dazu, dass die Leute einfach nicht zufrieden sind mit so einem Indexfonds, sondern sagen, ach komm hier, 15% pro Jahr schaffe ich doch hier mit den und den Aktien, das ist doch offensichtlich, dass die sich verzigfachen. Ne? Ergebnis, wenn der Ökonom Andreas Hacketal von Uni Frankfurt sich dann die Daten zieht von so einer großen Online-Bank, die ihm die gegeben hat, stellt er fest, leider, die Leute, die da sind, das sind dann hauptsächlich so Leute, die eben nicht Geld in den Indexfonds stecken und liegen lassen, sondern die kaufen dann halt die eine Autoaktie, dann die andere und dann kaufen die mal den indonesischen Aktienindex und dann mal den malaysischen und verkaufen alles schnell wieder. Und durch diese ganzen Gebühren und das Kaufen und Verkaufen zu den falschen Zeitpunkten verdienen die im Schnitt 7% weniger, als wenn sie einfach nur den weltweiten Aktienmarkt gekauft hätten. Also die versauen sich wirklich durch dieses Hin- und Herkaufen ihre Rendite wegen der Gebühren, die das erzeugt, aber eben auch, weil die damit ja doch eben oft falsch liegen, ne?
Klar, Fehlinvestitionen auf das falsche Pferd gesetzt zu haben, kostet natürlich, aber auch wenn man innerhalb kürzester Zeit immer wieder kauft und verkauft, hat man hohe Gebühren zu zahlen.
Genau, und wenn du halt eben nur 5 Aktien kaufst, dein ganzes Geld da reinsteckst, oft kaufen die Leute dann halt genau die Aktien, die in den letzten 10 Jahren gut gelaufen sind und verpassen dann aber halt die, die in den nächsten 10 Jahren gut laufen. Man erinnert sich immer an die jüngste Vergangenheit am stärksten, das prägt so, das setzt so einen Anker und kommt ja gar nicht drauf, was alles in den nächsten Jahren passieren kann. Da ist man im Nachhinein halt nur so schlau und vorher weiß es keiner, ne?
Ist es denn so, wenn Firmenlenker gewohnt sind, ganz viel Rendite mit ihrer Firma zu machen, dass sie das auch auf den Finanzmarkt übertragen?
Das ist ein Riesenproblem. Wenn du halt eine echt starke Firma bist in deiner Marktnische oder wenn du eine ganz starke Marktstellung hast in deiner Region, dann kannst du dir es halt erlauben, nicht jeden Preiskampf mitzumachen. Du kriegst also gute Preise für deine Dienstleistung oder deine Waren, du verdienst halt gut und schaffst dann halt Renditen, hohe zweistellige Renditen, die gibt's am Aktienmarkt eben nicht, weil du da eben kein regionales Monopol hast als Aktieninvestor oder eben nicht der Einzige bist, der Google toll findet.
Kennst du ein Beispiel für einen Unternehmer, der eben mit dieser falschen Erwartung an den Aktienmarkt und an Investitionen herangegangen ist und vielleicht ja gescheitert ist?
Ja, habe ich tatsächlich mal gehört. Ein Unternehmer, der seine Firma an den Sohn abgegeben hat, der hatte dann halt nichts mehr zu tun, nicht? War es aber ja gewohnt, wichtige Entscheidungen zu fällen, auch so ein bisschen dadurch ja auch Spannung zu haben und Kontakte. Also fing der an, mit seinem Geld zu spielen und nicht einfach nur, hat nicht gereicht, dass er sagt, hier, ich kaufe mal die und die Aktie.
Also der nicht dann, im Casino zu spielen, sondern am Aktienmarkt.
In gewisser Weise schon. Also der hat dann tatsächlich so Finanzinstrumente genommen mit Krediteinsatz. Also Schöne ist, wenn du da Kredithebel 10 hast, 10 Euro Eigenkapital einsetzt und dir dann noch 90 dazu leist, dann hast du halt das 10-fache des Gewinns, wenn die Aktie steigt. Aber wenn die Aktie nur ein bisschen fällt, dann ist dein gesamtes Geld weg. Ja, und die Bank ruft an und sagt, jetzt musst du mal nachlegen. Also da kann man schon sehr schnell einiges verbrennen, ne?
Oh, das ist bitter. Und so ging es dem Unternehmer, der hat
so
sein Geld verspielt?
Ja, ein Teil. Also hat dann rechtzeitig aufgehört. Mhm. Die Geschichten gibt's immer wieder, wo dann die Angehörigen sagen, das kann doch nicht sein, der hatte doch da einen 2-stelligen Millionenbetrag auf dem Konto, warum ist da so wenig übrig? Und oft ist dann leider die Antwort, ja, der hat da ein bisschen zu viel rumgetradet.
Ich finde, das hätte der sich doch denken können. Also was macht denn solche riskanten Spekulationen, die ja entgegen aller Vernunft sind so attraktiv. Ist das ein bisschen wie, also im Casino mit dem Glücksspiel? Da weiß man auch, die Bank gewinnt immer am Ende. Aber trotzdem, der Kick, ist es der Kick?
Im Extremfall kann das so sein. Also nachdem dieses ganze Spekulieren von Uli Hoeneß bekannt wurde, das hat ja auch noch den Steueraspekt. Also der hat ja dann auch da Steuern nicht gezahlt und ist deswegen verurteilt worden zu einer Haftstrafe. Aber ein Teil war ja, dass da Uli Hoeneß sitzt und da sein Händler da in Zürich anruft und dann da ziemlich große Geldsummen setzt darauf, wie sich der japanische Yen zum Euro oder zum Dollar, was er gemacht hat oder sowas, bewegt. Nun ist ja Uli Hoeneß jemand, der wirklich viel erreicht hat im Leben, nicht? Aber weiß der wirklich mehr über den japanischen Yen als die ganzen Ökonomen bei diesen Banken? Und ist halt total schwer. Ja, ich habe dann mal mit Leuten gesprochen, jetzt mal ganz weg von Hoeneß. Das ist gar nicht so, es gibt leider gar nicht so wenige Leute, denen das passiert, sich da reinsteigern. Man kann nach Glücksspiel genauso süchtig werden wie nach Drogen und so Online-Börsengeschäfte. Wirklich so Sachen, die innerhalb eines Tages stattfinden. Das gilt bei so Suchtexperten schon als vergleichbar mit anderen Glücksspielen. Also ob du da sitzt und du hast dann da so ein Online-Roulette oder ob du da halt total gebannt drauf starrst, wie sich dieser Kurs vom Yen zum Dollar bewegt, das ist der gleiche Kick. Also wenn du mit den Leuten in der Suchtabteilung der Charité in Berlin sprichst, was ich gemacht habe, dann sagen die dir, die Leute kommen genauso drauf. Also um so süchtig zu werden, haben die meisten erstmal ein Problem, das sie irgendwie verdrängen wollen und geraten dann irgendwo rein. Alkohol, Kokain, Online-Roulette oder eben Trading, ne? Und das mit dem Trading kann man sich vorstellen, ist für einen Manager ja irgendwie noch attraktiver. Da bist du nicht der Typ, der dann in der Spielhalle sitzt. Du bist auch nicht der nicht kapiert hat, dass das Casino immer gewinnt, sondern du kannst dann Geschichten erzählen wie: Ich glaube ganz stark daran, dass sich die Welt so und so verändert und deswegen kaufe ich jetzt den japanischen Yen. Klingt sogar noch irgendwie schlau. Ist am Ende im Extremfall trotzdem Spielsucht. Ne?
Klingt nach Expertise auf jeden Fall.
Ja,
und sich ein bisschen damit auseinandersetzen, weiter in Wirtschaftskreisen bewegen und damit auseinandersetzen mit Unternehmen oder ja.
Ist aber absolut der härteste Fall, ne? Ich meine, die meisten, für die ist es halt so ein Entertainment, kann auch teuer werden, aber klar, wenn du da mit Freunden zusammensitzt, kannst du erzählen, ich habe seit 10 Jahren den MSCI World ETF. Du läufst so super, kriegst so 6-7% pro Jahr. Ist nicht so die Wahnsinnsgeschichte, ne? Wenn du aber sagst, Mann, ich habe vor 3 Jahren schon auf dieses Tech-Unternehmen in Amerika gesetzt, von dem ihr alle noch nicht gehört habt. Und jetzt erzähle ich euch, was die machen. Hat sich verdoppelt. Ja, die Leute erzählen ja nie von den 10 anderen Aktien, mit denen sie viel Geld verbrannt haben. Ist ja der Klassiker. Das ist dann eine Geschichte, ne?
Aber wäre es dann nicht viel klüger, dass Manager und Unternehmer einfach einen Vermögensverwalter und eine Bank beauftragen, sich um ihr Geld zu kümmern? Also Leute, die das hauptberuflich machen, die sich damit auskennen, die da Experten sind, so wie die Manager vormals auf ihrem Gebiet, und sich dann einfach ein anderes Hobby suchen, golfen gehen zur Beschäftigung.
Grundsätzlich ist es immer schön, mehr Geld mit seinen Hobbys zu verbringen als nur mit dem Geld. Aber ich finde es trotzdem besser, wenn sich die Manager ein bisschen auch selbst drum kümmern, schon um die Gebühren im Blick zu halten, die man bei Banken zahlt. Ne? Im Extremfall kann man einen großen Teil davon vielleicht sogar sparen. Aber auf jeden Fall sollte man sich ein bisschen drum kümmern. Denn sonst kann man natürlich auch an den falschen Vermögensverwalter oder den falschen Mitarbeiter einer Bank geraten. So ein Online-Bankdepot kostet ja oft so gut wie gar nichts, nicht? Oder vielleicht sogar gar nichts, wenn man einen Sparplan drauf hat. Ich meine, die Gebühren von Indexfonds sind sehr niedrig, die Handelskosten dafür sind überschaubar. Und bei einer Bank sollte man schon darauf achten, dass es da nicht die Bank ist, die am Ende das Geld sehr oft hin und her verschiebt, weil sie vielleicht selber dran verdient oder es viel zu riskant anlegt.
Also, dass die Bank mit meinem Geld spekuliert. Das heißt, Banken gehen mitunter auch ein zu hohes Risiko ein mit fremdem Geld.
Dazu kann ich auch wieder einen Fall erzählen, den wir auch schon mal aufgeschrieben haben. Also der Milliardär Hans-Peter Wild hat das meinem Kollegen Christoph Nesshöfer erzählt. Wild ist der Gründer von Capri-Sonne, kennen wir ja wohl alle, die kleinen Safttüten. Noch mehr Geld hat der Herr Wild verdient mit einem Unternehmen, das so Aromastoffe herstellt, die man auch in vielen anderen Getränken findet oder Lebensmitteln. Und als er dieses Unternehmen verkauft hatte, da beauftragte er gleich 3 unterschiedliche Banken damit, Teile dieses Geldes für ihn zu investieren. Und eine Bank davon ging tatsächlich so hochriskante Optionsgeschäfte ein und rief eines Tages bei ihm an und sagte, so ein 2-stelliger Millionenbetrag müsste da mal wieder rein, sonst wäre alles weg. Und zum Glück hatte Wild das Geld, es ging am Ende alles glimpflich aus, aber seitdem kümmert der sich zum Beispiel viel stärker selbst darum, was mit seinem Geld passiert.
Sind Sie zufrieden mit Ihren Versicherungen? Mit dem digitalen Versicherungsmanager Clark können Sie Ihre Policen jetzt auf Herz und Nieren testen. Basierend auf Ihrer aktuellen Lebenssituation analysiert und vergleicht der Algorithmus Ihre Versicherungen mit den Tarifen am Markt und schlägt Verbesserungen vor. Und das kostenlos. Für den Geldanlage-Podcast spendiert Clark zudem einen 30€ Amazon-Gutschein. Einfach bei der Registrierung auf clark.de oder in der Clark-App den Code MANAGER30 eingeben und 2 bestehende Versicherungen hochladen. Die Teilnahmebedingungen finden Sie in den Shownotes. Das ist echt eine harte Geschichte. Also, was mich wundert, ist, dass die Bank mit meinem Geld so hochriskant spekulieren kann, also das so hochriskant anlegen kann. Werde ich denn nicht gefragt, ob ich eher eine sicherheitsorientierte Strategie oder Anlage verfolge oder eine hochrisikoreiche, die dann aber dafür vielleicht auch mehr Rendite in Aussicht stellt? Ist das, ich gebe mein Geld zur Bank und sage, leg das für mich an, und dann ist es reines Vertrauen, dass die wirklich auch klug damit umgehen?
Grundsätzlich, klar gibt's so Gespräche, aber du solltest schon eben selber drauf gucken, was machen die wirklich? Weil das ist ja immer diskussionswürdig. Was ist eine sichere Anlage? Wenn die dann halt die Hälfte deines Geldes in den Anleihefonds stecken, der von ihnen selber verwaltet wird, sich dann da 1,5% Gebühren pro Jahr genehmigen und du hast am Ende nichts verdient oder sogar noch Geld verloren, weil es keine Zinsen mehr gibt, dann war das rechtlich gesehen wahrscheinlich eine total sichere Anlage, weil das halt ein Anleihefonds mit nur Unternehmen und Staatsanleihen mit ganz guter Bonität, wenig Schulden, bla bla bla. Aber du bist im Grunde fast, kannst davon ausgehen, mit ziemlicher Sicherheit, du wirst Geld verlieren, die Bank verdient dran. Ne? Also du musst schon gucken, was machen die eigentlich genau. Aber klar, wenn du deinem Vermögensverwalter sagst, ich brauche aber echt unbedingt 12% Rendite im Jahr, ja, dann hast du natürlich selber Schuld. Dann wird's halt auch mit großen Verlusten einhergehen. Ansonsten kann man sowas nie schaffen, ne?
Aber wenn ich mich dann sowieso so stark darum kümmern muss, wie die mein Geld anlegen, dann muss ich mich ja trotzdem mit der Materie sehr auseinandersetzen. Dann kann ich doch fast gleich mich selbst darum kümmern, oder? Was ist noch der Vorteil, es dann bei einer Bank unterzubringen, die das für mich anlegt?
In der Tat, da spricht nichts dagegen, sich selbst halt zu informieren und da dann ein Portfolio aus Indexfonds aufzubauen, nicht? Mhm. Natürlich kriegst du als jemand, der jetzt nicht mit 100.000 € dahin kommt, sondern schon mit ein paar Millionen, kriegst du auch bessere Gebühren, also niedrigere Gebühren, ne? Und vielleicht hast du zum Teil ein bisschen komfortablere Dienstleistungen, als wenn du das alles selber bei deinem Online-Konto machst, aber auf jeden Fall muss man darauf schauen, was die da machen. Und wenn man sehr, sehr viel Geld hat, dann sollte man tatsächlich sogar drüber nachdenken, jemanden zu haben, der einem vielleicht die Abrechnung macht. Also wenn es der eigene Steuerberater kann, denn das ist ja oft gar nicht so einfach zu durchschauen. Dann sagen die vielleicht, wir geben ihnen da eine ganz niedrige Gebühr, das kostet bei den Millionen, die sie herbringen, nur 0,5% pro Jahr. Aber was ist zum Beispiel mit Währungskosten, wenn du da Aktien oder Indexfonds oder Fonds kaufst? Was kriegst du da für einen Euro-Dollar-Kurs oder einen Euro-Yen-Kurs? Da kann man total viel verstecken. Und das ist ja nur ein Beispiel von sehr, sehr vielen Beispielen, wo es dann ab einer bestimmten Summe schon lohnt, jemanden zu haben, der das einfach alles durchgeht, diese ganzen Rechnungen.
Okay, am besten ist es, wenn man sich selbst um die Investition kümmert oder zumindest sich auskennt und ein bisschen steuern und überwachen kann, worin das Geld konkret investiert wird, also Wissen es macht. Das zeigt sich ja auch bei den erfolgreichen Unternehmern eben dadurch, dass sie oft mehr wissen als die meisten anderen in ihrer Branche. Gibt es denn eine Möglichkeit, dieses Wissen beim Investieren zu nutzen? Also wenn ich mich in meiner Branche besonders gut auskenne, kann ich das für meine Investition nutzen, ohne dass ich aber auch nur in dieser einen Branche investiere, also wieder ein großes Risiko eingehe, weil die Aktien dann ja nicht gestreut sind, sondern auch nur in einer Branche liegen. Und wenn die Branche Probleme hat, wie gerade zum Beispiel die Autozulieferer, dann kann ich mich noch so gut mit Autozulieferern auskennen. Die Branche hat trotzdem Probleme.
Das ist natürlich schon ein naheliegender Gedanke, auch verführerisch, das eigene Fachwissen über die Branche zu nutzen, klar. Machen auch Leute erfolgreich. Aber wie du schon sagst, es arbeitet halt nicht jeder in der Tech-Branche. Manche arbeiten vielleicht auch in der Stahlbranche oder bei Autozulieferern. Und selbst wenn du in der Tech-Branche arbeitest, wir haben es doch alle schon erlebt, dass Tech-Aktien auch mal um 90% einbrechen, wie bei Amazon. Also würde man jetzt nicht unbedingt erwarten bei den teils ja sehr großen Unternehmen wie Google, die da entstanden sind. Aber wer weiß es schon. Also es kann auf jeden Fall jederzeit mal 20-30% oder 40% oder 50% runtergehen. Deswegen, es spricht vieles dafür, nicht nur deine eigene Branchenexpertise zu nutzen, sondern auch einen Teil dann eben anzulegen in viele andere Branchen, in viele andere Länder. Und da sind natürlich Indexfonds eine super Wahl. Kannst ja sagen, okay, ich bin hier der Tech-Manager, ich mache einen Teil meines Geldes in Tech-Aktien oder wo immer ich mich mit auskenne. Und dann habe ich aber ein anderes Portfolio. Da nutze ich dann einfach Indexfonds und bin dann nicht nur von meiner Branche abhängig.
Ich stelle mir das schon auch nicht leicht vor für Führungskräfte, die ja normalerweise gewohnt sind, absolute Experten auf ihrem Gebiet zu sein, sich dann noch woanders zu tummeln und ja, fachfremd zu sein bei einem Investment.
Vielleicht gibt's ja Freunde und Bekannte, die auch Lust haben, so ein paar Aktien da zu besprechen, nicht? Und dass man dann sagt, hier, du kennst dich doch aus, du bist doch da in deiner Branche, super, was würdest du denn da kaufen? Ne? Jetzt ohne, dass das Insiderhandel wäre, es geht ja einfach nur um eine Einschätzung von Trends. Machen auch Leute mit sehr viel Vermögen tatsächlich. Also bekanntes Beispiel dafür sind die Brüder Strüngmann, die mit Nachahmermedikamenten reich geworden sind, mit dem Unternehmen Hexal. Die verwalten heute von München aus ihr Vermögen. Und da ist es wohl so, dass, klar, die kennen sich genial aus mit allem, was so mit Gesundheitswirtschaft, Pharma, Biotech zu tun hat, investieren da auch, nehmen auch das Geld von ausgewählten anderen Familien mit rein, die sich dann mit irgendwas auskennen, wo die gerne investieren würden. Also uns unreine gesprochen, sowas wie asiatische Immobilien wäre ja vielleicht was, was einen interessiert, wenn man selber sein Geld mit deutscher Autozuliefertechnik gemacht hat, ne? Und dann kann man halt so ein bisschen nicht nur zu Hause in Deutschland, wo man sich vielleicht auch noch ein bisschen auskennt, sondern auch in den tollen Wachstumsmärkten Asien mit einer Familie aus Singapur investieren. Mhm. Und die wiederum legen dann vielleicht ein bisschen Geld in das eigene deutsche Immobilienportfolio, was man hat. So Sachen kann man sich ja vorstellen an Kooperationen.
Das ist auf jeden Fall eine smarte Lösung, sich einfach einen Partner zu suchen, dem man aber natürlich auch vertraut, der sich woanders gut auskennt und so profitieren beide. Wo ist denn die Grenze zum Insiderhandel, weil du gerade das Stichwort gesagt hast?
Ja, also natürlich muss man da vielleicht schon mal dann drüber reden, bevor man mit einem Bekannten spricht, der dann da Tipps geben soll, dass es da nicht darum geht, dass man jetzt irgendwelche Kenntnisse über Projekte von der Firma des Bekannten oder von Firmen, die ja so direkten Einblick hat, dass die nicht ausgenutzt werden sollen. Aber wenn jetzt jemand sagt einfach, weißt du, was riesengroß wird in unserer Branche, das ist der und der Trend. Da gibt es ja die und die Unternehmen, das ist ja total egal. Da bevorteilst du ja auch niemanden, das ist völlig sauber.
Haben denn überhaupt so viele Unternehmer so viel Geld, dass sie investieren können? Oder steckt das nicht gerade bei Unternehmern im eigenen, in der eigenen Firma?
Ist sicherlich gerade bei so Startup-Unternehmern oder Gründern oft ein Problem. Ich meine, du kämpfst bei den Banken um Kredite für deine tolle Idee und die sagen oft, ja, sind sie denn selber voll engagiert? Aber wenn es irgendwie geht mit der Zeit, ist es total sinnvoll und auch überhaupt kein Zeichen, dass man nicht dran glaubt, wenn man einen Teil des Geldes einfach auch mal bisschen breiter gestreut investiert. Es muss ja nicht so sein. Man kann ja oft nichts dafür, wenn am Ende doch irgendwer ein bisschen schneller war oder vielleicht doch aus den USA auf dem größeren Markt schneller wächst, dann nach Europa kommt mit viel mehr Größe schon. So Sachen können alle passieren. Ist nicht ehrenrührig, dass es einem passiert. Und das ist halt schön, wenn man nicht noch die eigene Wohnung, das eigene Haus und alles Mögliche als Sicherheit bei der Bank hinterlegt hat. Ne? Das gibt ja immer wieder so Fälle, also Anton Schlecker, der eine Rechtsform gewählt hatte, wo er dann deswegen bei der Firmenpleite auch einen großen Teil seines Privatvermögens verlor. Wollen wir das wirklich unseren Unternehmern abverlangen, dass die wirklich danach komplett pleite sein müssen, wenn es geschäftlich dann doch nicht so aufgeht? Ich glaube nicht, dass man das unbedingt fordern muss oder sollte und verstehe deswegen auch jeden, der sagt, nee, also ich bisschen Geld lege ich jetzt schon mal beiseite und das ist ja doch völlig okay, denke ich auch für die meisten, nicht?
Ja, das ist total rational und auch wirtschaftlich gedacht. Also nicht eben alles auf ein Pferd zu setzen, so wie wir es ja auch predigen in diesem Podcast. Nicht alles auf eine Aktie, sondern breit streuen. Nicht alles in eine Branche streuen, Risiko minimieren. Und so ist es ja auch, alles Geld in das Unternehmen zu stecken, auch wenn es das eigene ist und man sich da gut auskennt und dran glaubt, ist trotzdem ja immer noch alles auf eine Karte zu setzen. Insofern ist das ja nicht verwerflich. Kommen wir nochmal zurück auf Fehler, die Unternehmer machen bei der Geldanlage oder für die sie prädestiniert sind. Wir hatten schon zu Anfang besprochen, dass Selbstüberschätzung so ein blinder Fleck sein könnte, wo man als Unternehmer oder Manager aufpassen muss. Gibt es noch weitere Fehler, die Unternehmer vielleicht machen bei der Geldanlage?
Ja, absolut. Also Unternehmer zum Beispiel, die gerade ihr Unternehmen verkauft haben, die sind so ein bisschen wirklich wie so ein Sprinter nach dem Ende seiner Karriere. Die haben auf einmal eben ein neues Spiel vor sich mit neuen Regeln, brauchen ein neues Team, neue Strukturen, neue Trainingsmethoden. Zuerst mal brauchst du eine Strategie, was du überhaupt machen willst. Also kannst jetzt nicht einfach dann, wenn Leute mitbekommen haben, okay, du bist jetzt vielleicht auch als Führungskraft nicht mehr in der ersten Reihe, hast jetzt mehr Zeit, hast auch schon gut verdient die letzten 30 Jahre, dann kriegst du wahrscheinlich auch viele Angebote von Leuten, die sagen, hier willst du nicht mehr da und da investieren. Bevor man sowas macht, sollte man sich überlegen, was ist meine Gesamtstrategie für mein Geld? Und mit wem zusammen mache ich das? Mache ich das alleine? Hole ich mir da Hilfe? Und wenn das dann steht, dann kann man anfangen, hier und da irgendwas zu kaufen, was da reinpasst in diese Strategie. Aber nicht erstmal loslegen, weil jemand sagt, du musst jetzt selber, wenn du das machen willst, schnell mal die nächsten 2 Wochen, sonst ist es weg. Nee, einfach sagen, ich brauche jetzt erstmal einen Moment, ich mache eine Strategie, einen Plan und dann setze ich es um.
Macht man ja auch bei der Unternehmensgründung so, erstmal einen Businessplan erstellen. Hast du vielleicht noch ein Beispiel von einem Unternehmer, der vielleicht diesen Fehler gemacht hat, da ohne Strategie loszugaloppieren?
Ja, da haben wir von einem Unternehmer gehört, der tatsächlich eine Milliardensumme für seine Firma bekam und dann erstmal auch relativ unbedarft da wohl mit rumlief und schon die Idee hatte, Immobilien sind eine gute Sache, aber statt dann zu sagen, ja, Immobilien wie jetzt Geschäftsimmobilien, Wohnimmobilien nur in Deutschland, auch woanders, will ich dann halt in bestimmten Regionen sein, da auch eine eigene Verwaltung haben, Leute anstellen, ist der einfach so angesprungen auf Angebote, die wohl in seinem Postfach landeten. Und teilweise ist er bis zum Notartermin dann da, wollte der selber hingehen. Dann wurden die Termine verschoben, weil der natürlich gar keine Zeit hatte dafür. Du kannst ja nicht eine Milliarde in einzelne Mietshäuser investieren und immer dir da den ganzen Sermon vom Notar vorlesen lassen. Ist halt gar nicht sinnvoll. Das ist genau so ein Beispiel dafür, wie man eigentlich ehrenwert Dinge vielleicht kontrollieren möchte, es aber falsch anpackt und sich dann verzettelt.
Worauf kommt es also wirklich an, wenn du das jetzt nochmal verdichten solltest?
Mach dir eine Strategie, bleib dabei, halte die Kosten niedrig und sorg dafür, dass du die wirklich verstehst, dass du die schaust. Und ja, wer wirklich ein Milliardenvermögen hat, der braucht tatsächlich ein Team, zumindest mal einen Controller, der die Rechnungen durchsieht oder schließt dich irgendwo an zu einem guten Vermögensverwalter, der das für dich macht.
Okay, zum Abschluss noch. Wir haben jetzt ja ganz viel über die typischen Fehler gesprochen, über die Fallen gesprochen, in die Manager unter Umständen tappen. Lass uns doch zum Schluss nochmal ein positives Beispiel besprechen. Kennst du einen Unternehmer, der bei Geldanlagen vorbildlich und erfolgreich ist, an dem wir uns ein Beispiel nehmen sollten?
Da weiß ich von einem Startup-Investor, also das ist so sein Ding, Tech-Startups, das macht er halt, damit hat er durchaus auch Geld verdient. Der hat jetzt schon aber seit einigen Jahren angefangen, neben diesen Startup-Investments ein Portfolio aus ETFs aufzubauen, hat sich da auch selber beschäftigt, also der möchte jetzt nicht wie beim Weltaktienmarkt so ganz viel USA, der sagt, ich guck mal, wie groß die Wirtschaften sind, also Bruttosozialprodukt, danach gewichtet der das, hat also viel mehr China zum Beispiel und hat dann halt sein ETF-Portfolio aufgebaut, neben seinen Startup-Investments, die er weitermacht, hält die Gebühr niedrig, das Risiko begrenzt er dadurch, dass er streut. Ich glaube, da kann man sagen, das ist ein vorbildlicher Ansatz.
Alles in allem halten wir fest, Manager sind jetzt nicht unbedingt schlechte Investoren, sind aber auch nicht unbedingt die besten Investoren. Vor allem, wenn sie sich dessen gewahr sind, dass es so ein paar Fallen gibt, in die sie tappen können. Vielleicht nochmal ein bisschen selbstkritisch beobachten. Habe ich wirklich so viel Expertise auf diesem Gebiet, wie ich glaube, dass ich sie habe? Dann kann man schon viele Fehler beiseite räumen. Am besten ist es auch vor allem ab einem sehr, sehr hohen Vermögen, das vielleicht doch jemand anderem zu überlassen, das anzulegen. Immer aber auch einen Blick drauf zu haben, wie das Geld angelegt wird, gerade bei Banken, dass es nicht verspekuliert wird. Wissen ist Macht. Man kann natürlich sein eigenes Branchenwissen nutzen, um besonders klug einzukaufen am Aktienmarkt. Aber auch hier haben wir gesagt, wie immer Risikostreuung. Vielleicht tut man sich dafür dann mit anderen zusammen, die sich ebenfalls in einer anderen Branche, in einem anderen Bereich gut auskennen. Und so profitieren dann beide Seiten davon. Worauf man immer achten sollte, sind natürlich Gebühren, auch Wechselkurse. Und wenn man das alles beherzigt, dann steht man doch ganz gut da mit seinem Vermögen und mit der Geldanlage. Oder Marc, habe ich was vergessen?
Nein, finde ich auch. Wichtigster Punkt eben, wenn du daran gewöhnt bist, 20, 30 Jahre lang immer der Beste zu sein oder bei den Besten, musst du halt schnell verstehen, dass du es beim Finanzmarkt eben nicht mehr bist und entsprechend viel vorsichtiger agieren.
Und dann sich lieber ein Hobby suchen, wo man der Beste wieder werden kann oder
ja,
die Beste.
Gute Idee, genau. Gibt auch so viele schöne Dinge, außer auf so einen Bildschirm zu starren, auf ein paar Finanzzahlen. Ja.
Genau. Ich danke dir, Marc.
Ich danke dir.
Das war's schon wieder für heute mit dem Manager-Magazin-Podcast. In einer Woche spreche ich mit meinem Kollegen Marc Böschen darüber, ob es für Privatanleger besser ist, sein Geld in einen Aktienfonds oder einen Aktienindex zu investieren. Mein Name ist Sandrina Lorenz und ich freue mich, dass Sie heute wieder dabei waren. Und wenn Sie Lust haben, uns mit einer Bewertung auf iTunes zu unterstützen. Vielen Dank fürs Zuhören und gerne bis zum nächsten Mal.